Wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank, dass ich in eurer Mitte sein darf und mit euch zusammen ein spannendes Thema heute Morgen im Gottesdienst betrachten darf. Wenn ich die erste Folie kriege, ist schon da, in Zeiten des Umbruchs. Wir leben ja in Zeiten des Umbruchs, die sind ähnlich gravierend wie zu der Zeit, als Johannes Gutenberg die Druckkunst entwickelt und entfaltet hat und was dann bahnbrechend war für den Humanismus, aber auch für die Reformation, diese Umbrüche. Oder ähnlich wie zu der Zeit, als James Watt die Dampfkraft erfunden hatte und es leitete das Industriezeitalter, die industrielle Revolution ein, aber auch der Aufbruch von Missionsbewegungen und solchen Kirchen und Gemeinden wie hier heute Morgen. In solch einer Zeit leben wir. Dieser Umbruch, in dem wir stehen, hat zwei Aspekte. Zum einen verändert dieser Umbruch, in dem wir stehen, unsere Gesellschaft dramatisch. Gleichzeitig ist Gott mittendrin. Und er tut sein Werk inmitten dieser Zeit des Umbruchs. Und ich möchte euch ein bisschen aufleuchten lassen, so ein paar Themen zu, was passiert hier eigentlich in unserer Gesellschaft, aber dann vor allem, was ein Ausschnitt von dem, was ich meine, verstanden zu haben, wie Gott da drin wirkt, wie Gottes Strategie ist für diese Zeit. Gott sitzt nicht irgendwie da und ist völlig überrascht, was da passiert, sondern Gott hat einen Plan. Und Gott hat einen guten Plan. Und du bist Teil von diesem Plan. Das ist die beste Botschaft. 2007 gab es eine Jahreslosung. Wer weiß noch, was eine Jahreslosung ist? Oh, ihr seid fromm. Gut. Jahreslosung ist so ein Vers, der gegeben wird, so als Anleitung oder als Wort Gottes für ein ganzes Jahr. Und 2007 war die Jahreslosung, denn siehe, ich will Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? 2007. Und als ich diese Jahreslosung gelesen habe, so als Pastor muss man dann da immer drüber predigen. Und dann spürte ich, als ich drüber gebetet habe und nachgedacht habe, das ist nicht nur so eine Jahreslosung, sondern ich spürte, wie Gott sagt, das ist ein leitender Text für eine nächste Epoche, für eine nächste Phase, in der wir stehen. Und dann habe ich nochmal genauer hingeguckt und gesagt, okay, denn siehe, ich will Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Und ich sagte, nö. Keinen blassen Dunst. Und wenn man dann so betet und nachdenkt über die Texte, dann kommt der Gottes Geist dazu, der über seinem Wort und über unseren Gedanken und über unserem Herz brütet und uns Erkenntnis und Offenbarung gibt. Und dann merkte ich, dass, so wie der Geist Gottes sagt, da steht hier ein Fragezeichen, erkennt ihr es denn nicht? Mach mal einen Doppelpunkt. Und dann machte ich den Doppelpunkt und dann erkannte ich. Gedenkt nicht an das Frühere, achtet nicht auf das Vorige. Das ist keine Wertung. Das Vorherige war schlecht. Sondern wenn wir in alten Mustern uns bewegen, erkennen wir das Neue nicht. Das haben wir noch nie so gemacht. Das ist der letzte Satz eines sterbenden Unternehmens. Wenn wir in immer den Gewohnheiten gehen, erkennen wir nicht, was vielleicht jetzt neu dran ist und was anders wir handhaben sollten. Keine Wertung, vorher war schlecht. Aber es ist die Zeit des Umbruchs. Und dann erkannte ich, Doppelpunkt, was ist denn das, was gut, denn siehe, ich will neue schaffen. Was denn, Herr? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Und ich will da nicht zu tief reingehen, sondern ein bisschen euch anregen an der Stelle. Die meisten Bewegungen, die wir haben, und auch natürlich dieser Text im Hintergrund, Volk Israel in Babylon, die meisten Gedanken, die wir haben, ist, Gott ist gegenwärtig, wenn sein Volk sich versammelt. Wir sammeln uns in Jerusalem im Tempel, dort ist Gottes Heiligtum, dort ist Gottes Gegenwart. Und je mehr wir uns dorthin konzentrieren, desto mehr erleben wir Gottes Gegenwart. Aber jetzt sind wir da draußen in der bösen Welt, in der Wüste und auch noch in Babylon. Und Gott sagt, stopp. Denk mal um. So wie du meine Gegenwart, meine Kraft erwartest, im allerheiligsten und hochcharismatischsten Tag des Jahres. In noch größerer Intensität werde ich dort sein, wo die Wüste ist und wo die Einöde ist. Das, was du als Trockenheit, als Wüste erlebst. Warum? Das Wild des Feldes preisen wir und so weiter. Denn ich will tränken mein Volk, meine Auserwählten. Heißt doch in der Logik, mein Volk, meine Auserwählten, wo sind die? In der Wüste. Und jetzt beten wir, jede Gebetsstunde, Herr, nimm mich raus aus dieser Wüste. Hör auf, so zu beten, denn der Geist Gottes kommt zu dir in die Wüste. Gottes Gegenwart, Gottes Kraft, Gottes Lebensstrom kommt dorthin, wo du Einöde, wo du Wüste empfindest, wo du sagst, nichts wie raus hier und hin zum heiligen Berg. Und Gott sagt, nein, ich komme zu dir. Ich habe dem Geist Gottes befohlen, dort zu sein, wo das Elend dieser Welt ist, wo die Not dieser Welt ist, wo die Einsamkeit der Menschen ist, wo die Herausforderungen sind, wo das Mobbing in deiner Schulklasse ist. Dort ist Gottes Geist gegenwärtig. Dort sendet er hin sein Leben. Und seit diesem Zeitpunkt kapiere ich immer mehr und ich muss jetzt nicht mehr sagen, nö, ich sehe es nicht, sondern plötzlich sind mir die Augen geöffnet. Das ist der Hammer, sage ich euch, Leute, wie viel Berufene Gott an verschiedensten Stellen inmitten der Gesellschaft platziert hat. Dort, wo wir denken, du liebe Zeit, da geht alles der Bach runter. Mittendrin ist Gottes Volk, mittendrin sind Gottes Berufene, mittendrin sind die Menschen, die Gott dorthin berufen hat und nicht rauslässt aus dieser Nummer. Und die erleben dort die Gegenwart Gottes, die Kraft Gottes. Und davon möchte ich auch ein bisschen erzählen und euch Mut machen. Denkt nochmal drüber nach, wenn du betest, Herr, nimm mich raus aus dieser Wüste. Es könnte sein, der Herr hat dich ganz bewusst dort gelassen, denn er will dir dort begegnen. Und nicht nur dir, sondern hier heißt es, das Wild des Feldes preist mich die Schakale und die Strauße. Sagen wir mal, die Schakale sind die bösen Leute und die Strauße sind die guten Leute, okay? Also alle haben was davon, dass du in diesem Betrieb bist, dass du in dieser Straße wohnst, dass du in diesem Häuserblock wohnst, dass du in dieser Uni bist, dass du in dieser Schulklasse bist, dass du in diesem Sandkasten spielst mit deinen Kindern. Alle haben was davon. Die, die wohlwollend sind und die, die eigentlich von Glauben und von Christsein überhaupt nichts wissen wollen, vielleicht sogar aggressiv dagegen sind. Sie alle werden was davon haben, weil Gott dich dort versorgt, weil du einen Unterschied machst, weil du Gottes Gegenwart in diese Situation bringst, weil das Leben von dir hineinfließt in diese Situation. Und sie werden, heißt es hier, das ist Gottes Strategie, sie werden den Herrn preisen. Das Wild des Feldes preist mich. Die werden sagen, Gott sei Dank, dass es dich gibt. Gott sei Dank, dass du bei uns im Betrieb geblieben bist. Gott sei Dank, sei du hergezogen bist in unsere Straße. Es macht so einen Unterschied. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Spürt ein bisschen was von Gottes Strategie? Lass uns mal noch ein bisschen bewusst machen. Ein paar Takte nehme ich mir Zeit, ein bisschen uns bewusst zu machen, in welchen Zeiten des Umbruchs wir leben. 1989, 1990, also vor ungefähr 30 Jahren, war sozusagen dieser große Umbruch so richtig spürbar und seit diesem Zeitpunkt nimmt die Beschleunigung kontinuierlich zu. Und wenn ihr denkt, es hat sich jetzt schon viel verändert, dann gnade euch Gott, in den nächsten 5 bis 10 Jahren wird es nochmal dramatisch schneller und intensiver. So, damals hat Klaus Meine von den Scorpions 1990 das Lied gesungen, Wind of Change. Da, 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 da. Ja, Wind of Change. Change. Und das waren tatsächlich Jahre des Umbruchs. 89, Fall der Mauer. Ja, ist jetzt 30 Jahre her. Im November jährt sich das zum 30. Mal. Was für eine Zeit. Damals, vor 89, da gibt es noch ein paar, die hier sitzen, die wissen das noch. Vor 89 war die Welt aufgeteilt in 2 Blocks. Ostblock und die westliche Welt. Und da wussten wir genau, das sind die Guten und das sind die Bösen und wir waren bei den Guten. Haben wir gedacht. Und es war klar, die ganze Welt hat sich so sortiert. Politisch betrachtet, seit dem Fall der Mauer, gibt es keine neue Weltordnung mehr. Es ist nicht so eindeutig. Da kommen ein paar Länder hoch, reden mit, Europa versucht seinen Platz zu finden in dieser noch nicht vorhandene neuen Weltordnung. Amerika kämpft drum, China kommt stark hoch. Russland versucht irgendwie, die haben Identitätsprobleme und versuchen irgendwie sich auch noch zu melden und deutlich zu machen, uns gibt es auch noch. Unglaubliche Bewegung, aber es ist noch keine neue Ordnung, über 30 Jahre lang. In der Zeit, auch 89, 90, fing etwas an. Wer von euch war heute Morgen schon im Internet? Komm. Das glaube ich jetzt nicht. Jetzt seid ihr doch ziemlich fromm. Also. Damals, 89, 90, fing die Kommerzialisierung des Internets an. 1993 war erst weniger als 1% der weltweiten Kommunikation lief über das Internet. Heute sind es weit über 90% von dem, was kommuniziert wird, läuft über das Internet. So, das Internet kam parallel dazu, zu diesem politischen Umbruch, und hat sozusagen diese Basisinnovation, hat plötzlich ja das Internet allen Menschen zugänglich gemacht und verändert unsere Gesellschaft, verändert unser Denken, unsere Welt. Wir denken nicht mehr linear, wir denken vernetzt. Du lebst auf der Windows-Ebene. Es ist nicht mehr so, dass du eins ums andere tust oder ein Buch von vorne nach hinten liest, sondern du hast immer ein paar Fenster gleichzeitig offen. Deshalb ist es so anstrengend, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Und du musst immer mal wieder ein paar Fenster schließen, um irgendwie durchzublicken, was überhaupt läuft. So, das verändert unser Hirn, das verändert unsere Gesellschaft, das verändert unsere Art zu leben, unsere Art zu arbeiten, unsere Art Gemeinde zu bauen. Okay? Wisst ihr ja alles. Ihr schaut zumindest so ähnlich. So. Na, musst du doch klicken, ich glaube, der packt es nicht. Sorry. Ja. Die Umgestaltung ist, ich gehe da jetzt nicht in die Tiefe rein, das ist nicht für einen Sonntagmorgen der richtige Ort, der richtige Platz. Aber was uns sehr stark betrifft, hier ist die Digitalisierung zum einen, habe ich schon ein bisschen angedeutet. Und wie gesagt, der große Schwung kommt erst jetzt, in den nächsten wenigen Jahren. Ja, also da kommt nochmal eine unglaubliche Beschleunigung und wird euer Leben nochmal ordentlich durch den Fleischwolf drehen. Ja, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Gehe ich nicht rein, da könnt ihr alles lesen in der Zeitung. Jetzt zurück nochmal. Danke. Was uns auch sehr stark betreffen wird in Deutschland, ist die Silver Society, also dazu gehöre ich. Das heißt, meine Altersgruppe, wir sind viele. Und wir fangen an, sozusagen in die Rente zu kommen. In den nächsten 10 Jahren kommen die in die Rente. Wenn ich bin jetzt 59, wenn ich 65 bin, wird jeder vierte Bundesbürger älter als 65 sein. Jeder vierte. Ja? 23% nur, das ist keine Wertung, nur eine Bewusstmachung, 23% der Bevölkerung haben Migrationshintergrund in unserem Land. Zum Beispiel du. Ja. Also ist gut. Ja. Aber auch das hatten wir in diesem Maße noch nicht in der Geschichte. So, unsere Gesellschaft auch verändert sich an dieser Stelle gravierend und wir sind noch nicht darauf eingerichtet. Ehrlich gesagt auch die meisten Gemeinden nicht. Ja. So, wir denken immer noch in dreigliedrig: Kinder und Jugend, Familie und Senioren. Jetzt bist du mit 55 ein Senior. Sag mal einem 70-Jährigen, komm mal zum Seniorenkaffee. Der haut dir links und rechts eine an. Ja. Man ist mit 80 alt, nicht mit 65. Ja. So, man hat Kinder- und Jugendphase, dann Postadoleszenzphase, 20- bis 30-Jährigen. Da entdeckt man das Leben. Ja. Man kann sozusagen die Pubertät noch ein bisschen ausdehnen. Ja. So ein bisschen Auslandsaufenthalte in der Schweiz machen oder so. Australien, Neuseeland, Amerika. Was anfangen zu studieren, wieder aufhören, was anderes machen. Richtig toll. Neue Freundin suchen, so alles, was halt so läuft. Ne? Ja, ist bei euch nicht, aber so ist es in der Welt da draußen. So. Zwischen 20 und 30 ist so diese Findungsphase, dieses Ausprobieren, Entdecken dürfen. Denn wir haben lang Zeit. Wir werden 90 oder 100 Jahre alt. Warum soll ich dann mit 25 schon mich festlegen, was willst du im Leben machen? Sag mal jetzt. Ja. Hey, hat doch Zeit. Bleib cool. Du wirst sowieso 6 oder 7 verschiedene Berufe im Laufe deines Lebens lernen. Also ganz cool bleiben. So, und dann kommt die Familien- und Erwerbsphase. Da kommt vorher die Third Life Crisis. Die gab es früher nicht. Also um die 30 rum kriegen die jungen Leute jetzt eine Krise. Warum? Weil sie plötzlich merken, vielleicht ist es doch gut, wenn ich mich jetzt mal festlege. Wenn ich ein Kind haben will, dann soll ich mal darüber Gedanken machen. Wenn ich irgendwie ein festes Einkommen haben will, dann muss ich vielleicht mir doch ein paar Gedanken machen. Und plötzlich kommt so dieser Stress, jetzt muss ich mich festlegen. Das ist eine Riesenkrise, um die 30 rum. So, und dann kriegt man das irgendwie auf die Reihe, manche. Und dann kommen sie so in dieses Familien- und Erwerbsleben. Ja. Wenn dann Kinder da sind, dann bist du plötzlich festgelegt. Dann merkst du, oh, das Leben ist nicht mehr wie vorhin. Und dann so bis 50, 55 ist dann sozusagen die Taktung ungefähr festgelegt. Und dann kommt der zweite Aufbruch. Dann sind wir nicht alt. Wir sind auch nicht alle Handwerker oder Bauarbeiter oder im Steinbruch gearbeitet, dass wir dann alle Knochen wehtun und nicht mehr laufen können, sondern dann plötzlich haben wir wieder nochmal 20 Jahre, wo wir was machen können. Und dann fangen manche nochmal an zu studieren oder das endlich zu machen, was sie sowieso machen wollten, andere ein Geschäft zu gründen, andere eine Weltreise zu machen oder kaufen sich eine Harley Davidson oder irgend sowas, also falls sie noch nicht pubertiert haben vorher. So. Also dann kommt das halt alles raus und dann darf das sein. So. Ja. So, und dann irgendwann so Ende 70, Anfang 80, so, dann merkst du, okay, jetzt leitet sich die nächste Phase ein mit der damit verbundenen Krise, ist immer mit Krisen verbunden und dann kommt man so in die letzte Phase des Lebens. Ja, so. Silver Ager, Silver Society, diese Altersgruppe von mir, 50, sagen wir mal, bis 70, hat man nicht im Blick. Es sind aber viele. Und es wird unsere Gesellschaft auch gravierend verändern. Auch unsere Gemeindelandschaft sehr verändern. Okay, jetzt bin ich zu tief rein. Also, wir können über alles Mögliche nachdenken und ihr geht ja mit offenen Augen und offenem Herz durch die Welt und merkt, wow, was geht denn hier ab? Da verändert sich so viel. Gottes Strategie in diesen Umbruchszeiten, ich habe es ein bisschen angedeutet, in diesen Umbruchszeiten hat Gott immer einen Plan. Denn Umbruch, Change heißt Chance. Ja. Wechsel das G aus in ein C. Change ist Chance. Chance für Veränderung, Chance für Neues. Was alles vorher fixiert war, was klar war, so ist das. Plötzlich ist es in Bewegung, das ist immer die Chance, etwas anders zu machen und zu gestalten. Das ist auch immer die Riesenchance für das Königreich Gottes. Das, was plötzlich an Raum sich öffnet, Herzen sich öffnen, Menschen anfangen, über Sachen nachzudenken, haben sie vorher nie nachgedacht. Sie kommen in Schwierigkeiten, wo sie nach Lösungen suchen, die sie vorher nie gesucht haben. Und alte Lösungsansätze funktionieren nicht mehr, sie sind offen und bereit für Neues. Und hier setzt Gott sein Volk mitten rein. Wir wollen diese Phase der Gesellschaft mitgestalten. Und wenn wir sie nicht mitgestalten, dann werden wir ihr nur noch hinterherrennen. Wer die Zukunft nicht gestaltet, kann nur noch auf sie reagieren. Aber wir wollen die Zukunft mitgestalten, denn die Zukunft gehört unserem Herrn. Er ist der Gott von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Er bleibt derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Unser Gott ist ein zukunftgestaltender Gott und er tut es mit dir und mir, mit seinem Volk. So, deshalb mittendrin, das Sauerteigprinzip, was dahinter steckt, hinter dem Jesaja-Text. Ich werde mein Volk versorgen inmitten der Wüste, inmitten den Umbrüchen des Lebens. Dort fließt mein Leben, dort stärke ich mein Volk und dort werden sie die in den Wüsten das Leben hervorbringen und die Wüsten zum Leben bringen. Sauerteigprinzip im Neuen Testament ist sozusagen ein Beispiel, wo Jesus sagt, das Reich Gottes durchdringt alles wie ein Sauerteig den Teig. Es gibt noch andere Strategien, aber da werde ich heute Morgen ein bisschen drauf fokussieren. Auch hier gehe ich nicht durch alles durch, nur der Vollständigkeit halber, könnt ihr abfotografieren, wenn ihr wollt. Du bist Gottes Programm. Nicht wir machen Programme, sondern hier jeder Einzelne von euch ist Gottes Programm in dieser Welt. Und unsere Gemeindeprogramme seid ihr. Ja, in unserem Schaukasten steht, was ihr 24/7 macht. Das ist Gemeindearbeit. Das, was du lebst, mitten im Alltag, das ist Gottes Volk. Mitten im Alltag. Und wenn wir hier sind, dann versammeln wir uns als solche, die königliches Priestertum sind in dieser Welt und einen Unterschied machen in dieser Welt. Und wenn wir uns hier versammeln, dann stärken wir uns, ermutigen uns, feiern miteinander Gott wie heute Morgen, lernen aus seinem Wort, ermutigen, stärken uns gegenseitig und tun auch Dinge gemeinsam, um zu wachsen und zu reifen in Christus, damit wir in unserer Welt Agenten Gottes sind, das Programm Gottes in dieser Welt. Das sind ein paar Punkte, ich werde auch nur auf zwei, drei eingehen. Nimm Verantwortung für dein Leben, damit fängt es an, und deinen Wirkungskreis, umarme deinen Alltag. Aber das habt ihr schon gemacht, da gehe ich schnell drüber weiter. Zweitens, was ihr hier ganz sicher gelehrt werdet, das spüre ich im Geist, sei dir deiner Identität und Autorität in Christus bewusst. Du bist hier du verkörperst den Himmel, dort wo du bist. Und nicht, weil du was richtig gemacht hast, sondern weil Gott dich erwählt hat. Ja, weil Gott dich erwählt hat. Du stehst in seiner Identität, in seiner Autorität. Deshalb machst du den Unterschied. Und nicht, weil du ein besserer Mensch wärst als die anderen. Sind wir nicht. Aber wir haben die Gnade gefunden. Wir haben erkannt, weil Christus für uns ist und dass Christus einen Unterschied gemacht hat in dieser Welt. Und wir haben es umarmt und empfangen und leben aus dieser Identität und aus dieser Autorität. Das macht den Unterschied. Nicht, weil wir bessere Leute sind. Wir lernen zu beten inmitten dieser Situation, anbetend, hören, fürbitten wie im Himmel und gestalten dann, regieren in dem Wirkungskreis auf Erden, wo Gott uns hingestellt hat. Alright? So, und wie gestalten wir ihm? Das werde ich gleich heute Morgen noch ein bisschen erläutern. Im Sinne der Herrlichkeit Gottes und des Wesens des Reiches Gottes, da komme ich noch drauf. Und auch im Sinne der guten Werke. Ja. Lass uns Gutes tun in dieser Welt. Und dann bezeuge deinen Glauben und womöglich führe Menschen in die Nachfolge Jesu. Da seid ihr auch gut drauf, glaube ich. Das haben die mir gesagt in der Gemeindeleitung, das sei der richtig Spitzenklasse. Okay, auf den letzten Punkt und auf den vorletzten gehe ich beispielhaft ein bisschen ein. Auch, dass ihr mich ein bisschen kennenlernt, aber auch, weil ich spüre, dass Gott hier dem einen oder anderen durch diese Beispiele Impuls gibt heute Morgen oder ihn ein bisschen näher an sein Herz zieht und frisch Glauben in euren Geist, in euer Herz hineinschenkt. Das Evangelium muss verkündigt werden. Das ist mein Schulzeugnis 1995. Ein Ausschnitt davon. Jetzt werde ich für manche sympathisch und für andere, die hören mir nicht mehr zu. Warum nehme ich das hier? Ich will kurz erzählen von dem Hintergrund und das soll euch bewusst machen, genauso funktioniert, genauso handelt Gott. Viele, viele Male. Mit 12 Jahren, also ich komme nicht aus einem gläubigen Elternhaus, meine Eltern haben uns zu Jungscha geschickt bei der Kirche, weil sie kein Geld hatten, um in Urlaub zu gehen und haben sie uns in die Jungscha geschickt vom CVJM. Und so bin ich mit 12 Jahren in eine CVJM-Jugendfreizeit mitgegangen und da war ein tiefgläubiger Leiter, ein richtig guter Typ, Konrad Rupprecht hieß der und er hat immer abends Andachten gehalten und am Lagerfeuer hat er dann Geschichten von der Bibel erzählt und an einem Abend sagt er, Leute, wer von euch jetzt zu Jesus kommen möchte, wer Jesus einladen möchte in sein Leben, der soll zurückbleiben, alle anderen ab ins Bett. Also pädagogisch klasse. Ja. So macht man Aufruf zur Bekehrung. Ich spürte in meinem Inneren, nicht weil der das sagte, sondern ich spürte in meinem Inneren, es ist richtig, ich sollte mein Leben Jesus anvertrauen. Das ist, mir spürt es manchmal, gell? Kennt ihr vielleicht so, also, du spürst so ein inneres Ziehen, das ist richtig, du weißt, das ist richtig. Und ich habe mich an diesem Abend dagegen entschieden. Ja? Nein, will ich nicht. Und ich kam heim aus der CVM-Jungschaft-Freizeit als Rebell. Ich kam heim und habe gesagt, ich werde keine Autorität mehr akzeptieren in meinem Leben. Ist mir egal, was Gott sagt, meine Eltern sagen, die Lehrer sagen und so weiter. Und gesagt, jetzt werde ich leben, wie es mir passt. Und so habe ich es gemacht. Meine Eltern sind verzweifelt an mir. Ja. Und das ganze Programm, da muss ich jetzt nicht ins Detail gehen, das ist nicht sehr rühmlich, aber das fing mit Nikotin an, mit Alkohol, mit Klauen, mit Drogen. Das heißt, mit 15 war ich drogenabhängig und kriminell. Und zur Schule bin ich, ich war zwar Klassensprecher, aber war selten in der Schule. Also habe die Unterschrift gefälscht. Also diese Unterschrift von meinem Vater, die konnte ich perfekt. Ich habe alles unterschrieben, was irgendwie mir nützlich war mit dieser Unterschrift. So, das war mein Leben. Dann ist meine Mutter in diesem Jahr 75, im März ist sie verstorben, an Krebs verstorben. Und in dieser Zeit, sie war 2 Jahre krebskrank und in dieser Phase hat sie Jesus kennengelernt, durch ein Methodisten-Ehepaar. Und jetzt achtet ganz genau darauf, auch für manche von euch ganz, ganz wichtig. Dieses Methodisten-Ehepaar hat meine Mutter im Sterbebett zu sich gerufen und gesagt, bitte versprecht mir, dass ihr jeden Tag für meine 4 Jungs betet. Wir waren 4 Buben. Ich war der zweitälteste. Zu gekifft bis zum Hals. Ja. Und sie fingen an, ihr Lieben, manche von euch beten schon lange für Leute. Vergesst nicht, welche Power das Gebet hat. Dieses ältere Ehepaar hat jeden Tag für uns gebetet. Wir sind alle zum Glauben gekommen. Ja, alle 4. Ja, es sind verschiedene Geschichten sich dann entwickelt. Mein Bruder war der Erste, mein älterer Bruder war der Erste, der zum Glauben kam. Bei mir war es nach einem halben Jahr, war ich weich gebetet. Das wusste ich aber nicht. Ich war voll in Drogen, ich stand am Grab meiner Mutter und hatte überhaupt keine Gefühle. Ja, ich war hart wie Stein, zu gedröhnt. Bin zur Schule gegangen, bin durchgefallen, wie ihr hier seht. Das war mir scheißegal. Ja, was soll das? Ja? Ich war auf dem Weg, Drogenkarriere zu machen. Im Herbst diesen Jahres kam dann ein CVJM-Mitarbeiter, der mitbekommen hat über unsere Misere als Familie, der kam uns besuchen, wollte mit meinem Vater reden und ihn ein bisschen aufmuntern. Aber mein Vater war nicht zu Hause, sondern nur ich war zu Hause, habe ihm die Tür geöffnet. Und es war so ein Wadenbeißer Gottes. Ja? So, wenn der dich hat, der lässt nicht mehr los. So, der hat ja, so Fuß, zack, drin in der Tür und gleich die erste Frage, Michael, wie sieht es mit Gott aus in deinem Leben? So ein Typ. Ja. Und ich habe gesagt, ey, ist mir scheißegal, ich glaube, dass es Gott gibt, aber es ist mir egal, was er macht, ich lebe mein Leben. Er hat ein bisschen weitergeredet und so, dann kam mein Vater und ich war weg. 2 Wochen später kam der wieder und diesmal sagte er, Michael, ich muss mit dir reden, der Heilige Geist schickt mich. Ich sage, der Typ ist nicht ganz sauber. Ja. Ja. Aber den kriegst du nicht los. Ja? Der hat sich festgebissen. Der war so überzeugt. Ja, das ist richtig, was er macht. Und hier nur die Klammer auf. Jeder von uns braucht einen bestimmten Typ. Ja? Der Jürgen Weber, so hieß der, das war der Typ, den ich gebraucht habe. Das ist nicht die einzige Art der Evangelisation. Ja, nicht, dass er mich falsch versteht. Aber manche von uns werden nur so zum Glauben finden, wenn jemand sich an unserer Wade festbeißt und nicht mehr loslässt. Und ich habe so gebraucht. Und Gott weiß, dass die beten und Gott durchläuft die den Erdkreis und sagt, wen habe ich denn nur für den Michael? Und findet den Jürgen Weber und sagt, den schicke ich hin. Genau richtig. So, und er hat sich festgebissen an mir und hat nicht mehr losgelassen. Sagt, ich muss mit dir reden. Ich sage, nein, mir geht's gut, nein, dir geht's nicht gut. Mir geht's gut, nein, dir geht's nicht gut. Ja, der war total, habe ich in mein Zimmer genommen, hat er sich erstmal meine Deep Purple-Platten angehört, dann war ich ein bisschen beruhigt. Und hat auf mich eingeredet. Und ich dachte, nein. Und jetzt wieder die Gebete. Plötzlich veränderte sich die Atmosphäre in meinem Zimmer. Die Liebe Gottes war in meinem Raum. Ich wusste nicht, was es ist. Es war so eine Intensität von Liebe und Wärme, dass ich mit meinem harten Herz, ich hatte seit Jahren nicht mehr geweint, mir liefen die Tränen über das Gesicht. Ich sagte, was ist mit mir los? Gott kam dem Wadenbeißer zur Hilfe. Ja? Der hat mit Reden keine Chance gehabt. Und er ist mich zu meinem Schreibtisch gegangen, habe eine Streichholzschachtel rausgeholt, da waren 5 Gramm schwarzer Afghane drin, und also es ist so ein Rauschgift, und ein LSD-Trip. Und er sagt, das ist mein Problem. Und er sagt, ja gut, und weiter? Und dann habe ich 1,5 Stunden erzählt. Alles habe ich plötzlich gemerkt, unter dieser Atmosphäre der Gegenwart Gottes. Und bitte, war nicht in einer Evangelisationsveranstaltung. Das war in meinem Jugendzimmer. Das war dort, wo meine Drogen waren. Und die Gegenwart Gottes war so fantastisch. Selten, auch danach, selten habe ich so eine Intensität von Gottes Gegenwart erlebt. Und in dieser Atmosphäre der Gegenwart Gottes ging mir das Herz auf und ich erkannte plötzlich, wer ich bin. Was für ein Scheiß ich gemacht habe, entschuldigt den Begriff. Und ich habe alles bekannt, alles raus. Und da hat er nur zugehört. Und dann hat er mir noch 2, 3 Geschichten erzählt von Menschen, die Gott verändert hat und sagt, Michael, Gott will mit dir ganz neu anfangen. Und da hatte ich so ein bisschen Glauben unter dieser Atmosphäre. Und ich sagte, okay, ich probiere es. Was muss ich tun? Und er sagt, lass uns niederknien und beten und lade Jesus ein, der Herr und Erlöser deines Lebens zu sein. Hey, das kannst du heute Morgen machen hier. Ja? Ein paar von euch haben es noch nicht gemacht. Ihr denkt, ja, ich bin ein bisschen christlich. Hey, es geht um eine persönliche Begegnung. Es ist ein Unterschied. Lade Jesus ein, nicht nur auch als dein Helferlein, sondern als Erlöser und Herr. Und ich habe ein schlichtes, einfaches, schwäbisches Gebet gebetet. Und Gott kam in mein Leben. Es war so wie eine Erleichterung, wie wenn ein Stein, ein Fels von meinem Herzen weggehoben wurde. Und ich war plötzlich so erleichtert, im wahrsten Sinn des Wortes. Vier Dämonen sind aus meinem Leben ausgefahren, völlig unspektakulär. Warum weiß ich das? Weil vier Bindungen waren von diesem Moment an komplett weg. Unter anderem Drogen. Ich habe seit diesem Tag keine Drogen mehr genommen. Und zwar nicht, weil ich jetzt nicht mehr durfte als Christ. Ich brauchte das nicht mehr. War weg. Ich war frei. Und ich weiß, das ist meine Story. Ich brauche das Gras. Immer. Das ist meine Story. Gott hat mit dir eine andere Story. Deine Story. Aber das war frei von dem Moment an. So, von daher, jetzt könnte ich weiterzählen, ich brauche aber noch einen zweiten Punkt. Da fing ein neues Leben an. Ja. Warum erzähle ich das? Gott hat mich gesucht. Ich habe ihn nicht gesucht. Ich war nicht verzweifelt, ihn zu suchen. Gott hat mich gesucht. Aber wie hat er mich gefunden? Weil da war das Ehepaar, was gebetet hat. Und dort war ein Jürgen Weber, der sich rufen ließ. Und in so vielen Situationen bist du der Jürgen Weber. Du musst nicht jeden bekehren, der dir über den Weg läuft. Aber sei feinfühlig. Wo hat Gott dich hingestellt? Wo gebraucht er dich? Und zwar in deiner Art. Du musst nicht ein anderer sein. Du musst nicht Jürgen Weber Wadenbeißer Evangelisation machen. Aber wenn du ein Wadenbeißer bist, dann sei ein Wadenbeißer. Und Gott setzt dich zu den Leuten an, die nur so ihn kennenlernen werden, die das Gras brauchen, so wie ich. Aber Gott, in deiner Art pflanzt dich Gott an Stellen, wo er durch dich seine Kraft, sein befreiendes Evangelium bringt, wo Freiheit und Heilung und Gegenwart Gottes kommt. Sei bereit, jeden Moment. Gott ist gegenwärtig. Das ist Gottes Strategie in unserer Zeit. Die Leute kommen nicht zu unseren Evangelisationsveranstaltungen, manche schon. Aber Gott kommt zu ihnen, zu denen sogar, die ihn noch gar nicht suchen. Aber du betest für einen, du betest für zwei. Und vielleicht bist du nicht derjenige, der ihn zum Glauben führt, aber weil du betest, setzt Gott seine Engel in Bewegung und sagt, sucht mal einen genau für den. Ermutigt dich das? Das freut mich. Dann mache ich weiter. Einen letzten Punkt. Zweitens, das ist jetzt für alle, die ihr jetzt mittendrin in der Gesellschaft seid, was ist das? Das war unser Garten vor 4 Jahren. Wir sind, als die Kinder aus dem Haus waren, wir haben 4 Kinder, als die erwachsen waren, aus dem Haus waren, sind wir umgezogen vom Schwäbischen nach Bayern. In Utting am Ammersee wohnen wir. Und das wäre ein Wunder für sich. Gott hat uns da ein wunderbares Haus gegeben mit der ganzen Liste, wie wir erbeten hatten, alles da. Als Story für sich. Da haben vorher keine Schwaben gewohnt. Und der Garten war Chaos. So, natürlich haben wir als Schwaben zunächst vor dem Haus den Garten in Ordnung gebracht, wegen der Leute. Und dann... ja. Nur um festzustellen, die Bayern interessiert es aber gar nicht. Nur die Schwaben, die dort wohnen, die sind vorbeigegangen und sagen, wie sieht es bei Winklers aus? Ja. Aber die Bayern ist das völlig wurscht. So, anyway, wir finden es immer gut, das Ding schön zu machen. Alles, was Jesus berührt, wird schön. Ja. So, deshalb sieht er auch so gut aus, übrigens. Hinterm Haus, jetzt muss ich zum Punkt kommen, sonst wird es zu lang. Hinterm Haus war, wie ihr hier seht, ein großes Stück, das ist nicht der ganze Garten, aber da war alles verwildert. Das ist jetzt, nachdem es gemacht wurde oder angefangen wurde zu machen. Da ist Naturschutzgebiet hinten dran und so weiter. So, das ist ein Wunder für sich, dass wir das so machen konnten. Da hat Gott ein Wunder getan, auch finanziell, und wir konnten das machen. Ganz toll. So, das Problem, und warum ich das erzähle, ist, jetzt war das dann alles schön angelegt, und dann hast du hier viel Erdfläche und da draußen Naturschutzgebiet. Das Problem mit dem Unkraut. Jetzt hast du alles schön gemacht. Meine Frau sagt, es gibt kein Unkraut, nur Beikräuter, aber das Zeug, was wir nicht im Garten haben wollen. Ja. So, und interessanterweise kommt es sogar von unten wieder hoch, obwohl das professionell gemacht ist. Und plötzlich ist das Unkraut wieder da. Und dann leben wir auch noch im Naturschutzgebiet, das heißt, da weht das ganze Zeug in unseren Garten, was von dort kommt. Kennt ihr das? Das ist auch in unserem Leben manchmal so. Ja? Da plötzlich tauchen alte Boshaftigkeiten wieder auf. Zeug, was du in deinen Gedanken und deinem Herzen gar nicht haben willst. Plötzlich ist es wieder da. Und dann lebst du mitten in dieser Welt. Jetzt vielen Dank, Herr, für die tolle Strategie. Früher haben wir gepredigt raus aus der Welt, jetzt predigen wir rein in die Welt. Raus aus der Welt war doch viel besser. Dann haben wir uns abgewendet von dem Schmutz dieser Welt. Nur um festzustellen, dass bei den Christen wir auch Unkraut haben. Aber so, jetzt weht das Zeug in unser Leben rein, aus der Arbeitswelt, aus der Nachbarschaft, aus den Medien, ja, und so viel Verunreinigendes, so wie bei uns im Garten. Und jetzt bist du immer dabei, Unkraut zu jäten. Und so viele Christen sind immer nur dabei, das Böse irgendwie rauszukriegen aus ihrem Leben, Buße zu tun ohne Ende und so weiter. Und sich abzusondern und heiliger und noch heiliger und bei den ganz Heiligen zu sein, in der Hoffnung, dass da nichts Böses in mein Leben kommt. Kannst du es so machen, aber das ist ein Stress ohne Ende und irgendwann wird das Unkraut über dich herfallen. Es gibt einen Trick. Staudenpflanzen. Wir haben Stauden gekauft. Das, was wir säen wollen, die Pflanzen, die wir in unserem Garten haben wollen, die haben wir gekauft. Stauden ohne Ende. Kisten von Stauden und haben gepflanzt und gepflanzt und gepflanzt und gepflanzt. Es ist eine wesentliche Strategie, dass wir das kapieren. Wenn wir inmitten dieser Welt sind und so manches auf uns einströmt und wir manchmal mit dem Zeug auch nach Hause kommen, was uns sozusagen zerstörerisch erreicht hat, dass wir nicht nur Buße tun, sondern dass wir anfangen, das Gute zu pflanzen. Ich habe hier ein paar Beispiele und wir gehen nicht durch die durch, aber als Beispiel, wenn Neid in deinem Umfeld ist oder Neid in deinem Herzen, also dieses blöde Vergleichszeug, oh, der geht's viel besser, der verdient viel mehr, der hat ein größeres Haus, der hat ein besseres Auto, Herr, warum, was habe ich nur falsch gemacht und blablabla und ungerecht und so, ja, Neid. Kennt ihr nicht, aber das gibt's da draußen. So, jetzt kannst du versuchen, das Neid rauszuziehen und zu bearbeiten und vergib mir, Herr, und sorry, Herr. Ist alles okay. Aber viel bessere Strategie ist Pflanze Dankbarkeit. Vielen Dank, Herr, für den tollen Polo. Vielen Dank, Herr, für die wunderbare Frau, die ich habe. Das ist nicht schwer. Aber vielen Dank für die Nachbarn, die mich nerven. Vielen Dank für die Klassenkameraden, mit denen ich jetzt noch 3 Jahre verbringen darf. Vielen Dank, Herr. Und du wirst merken, wenn du anfängst, Dankbarkeit zu pflanzen, dann breitet sich das aus und das Unkraut des Neides kann nicht landen auf deinem Herzensboden und deinem Gedankenboden, denn Dankbarkeit durchflutet dein Herz. Und wenn du richtig cool drauf bist und das Wasser Gottes, das Leben Gottes in dich fließt und durch dich fließt, dann breitest du Dankbarkeit aus in deinem Kontext. Du bringst jedem deiner Klassenkameraden was mit, einen Lutscher oder einen Lolli oder eine Zigarette, nein, das ist nicht, und bringst ihnen irgendwas mit und sagst, ich bin so dankbar, mit dir in der Klasse zu sein. Was denkst du, was das macht mit denen? Ich habe es ausprobiert. Ist unwiderstehlich. Dankbare Menschen ist unwiderstehlich. Und weil das vom Geist Gottes ist, was sagt das Wort? Der Geist, der in uns ist, ist stärker als der Geist, der in der Welt regiert. Und deshalb wird die Art und Weise des Christus, wird die Art und Weise der Zerstörung überwinden. Lasst uns das Böse überwinden, was? Durch Gutes tun. Ja? Denn der Geist Gottes, das Leben, was aus Christus fließt, ist stärker als der Tod, ist stärker als die Zerstörung. Immer! Lasst uns pflanzen. Noch eine, so vielleicht die Habgier, ja, das ist ja so die Hauptsünde der Schwaben. Also ich bin Schwabe. So Habgier, die Schwaben schwimmen so. Ja, so. Und nennen das, die nennen das Sparen. Ja. Und wenn ein Schwabe mal durch ein Kaufhaus gegangen ist, dann sind alle Verkäufer froh, wenn der wieder weg ist. Also, die stehen nur noch in der Unterhose da. Ja, das ist völlig ausgezogen von den Schwaben. So, das nennt man Habgier. Ja? Sind auch mit sich selbst geizig. Das ist so eine Hauptsünde, eine hauptzerstörerische Kraft, die wir haben. Und haben es dann natürlich noch sanktioniert, indem wir das da alles sparen. Es gibt gute Sparen, aber viel Gier und Geiz und Habgier ist nicht Sparen, sondern diese zerstörerische Kraft. So, wenn du Habgier in deinem Herzen feststellst, pflanze Großzügigkeit. Ja. Pflanze Großzügigkeit. So, das muss so richtig wehtun. Ja. So, ja, großzügig, ja. So, ich gebe jetzt nicht nur 50 Cent Trinkgeld, ich gebe 5 Euro Trinkgeld. Wenn der sagt, hey, das ist ein Schnäppchen, dann sage ich, ich will kein Schnäppchen, ich will dich glücklich machen als Verkäufer. Komm, leg nochmal 5 Euro drauf. Und jetzt merkt ihr, wie der Geist den sofort die Gedanken sagt, also blöd bin ich ja nicht, aber vielleicht großzügig. Und könnte es sein, dass du Großzügigkeit an dir durchaus positiv findest? Wenn jemand zu dir großzügig ist, oder? So, sei großzügig, pflanze Großzügigkeit. Du kannst bei Zachäus nachlesen, was da passiert. Jesus kam ins Haus und sagt, der geizige, habgierige Freak, ja, sagt, die Hälfte von meinem Vermögen gebe ich den Armen. Und jetzt war dieser zerstörerische Geist, der hat das Kotzen gekriegt, der war sofort aus dem Haus draußen. Ja. Hat nichts mehr gehabt, wo er sein Unkraut ausbreiten kann. Kapiert ihr? Ja. So, jetzt wo immer du bist, wo Gott dich hinstellt und du merkst und sagst, wow, falls da eine Zerstörung, ist ja nicht alles Böse, aber falls da was Zerstörerisches ist, eine Haltung, die kaputt macht, die im die Klasse zerstört, die Klassengemeinschaft kaputt macht, die Nachbarschaft zerstört, die am Spielplatz alles kaputt macht, die negativ sich in unserer Nachbarschaft auswirkt, wo immer du bist, dann fang an, darüber nachzudenken und sag, Herr, was ist die Art und Weise des Christus gegen diese Haltung? Und sag, danke, Herr, dann gib mir Kraft. Jetzt kommt der Fluss des Heiligen Geistes, das Leben Gottes, die Ermutigung des Heiligen Geistes, die Gegenwart Gottes. Und sag, gib mir das Handwerkszeug, Herr. Was ist die Art und Weise, was ich pflanzen darf hier? Und dann pflanzt du ohne Ende. Ja. Und manche werden da kommen wieder und reißen ein bisschen raus, was du gepflanzt hast, du pflanzt wieder. Ja. Und irgendwann sieht es dann so aus. Ja. Jetzt ist noch viel stärker, das ist ein Jahr danach. Dann, so, wir haben mit Unkraut fast gar nichts mehr zu tun im Garten. Weil wir Stauden gepflanzt haben. Das, was wir sehen wollen. Das, was schön ist, was für uns Lebensausstrahlt, das haben wir gepflanzt. Und das breitet sich aus. Und so breitet sich die Art und Weise des Christus, die Lebensart des Christus breitet sich aus in unserer Welt, gerade in diesen Zeiten des Umbruchs. Und deshalb wundert dich nicht, dass Gott dich genau dorthin gesetzt hat, wo sich für dich wie Wüste anfühlt, wie Zerstörung, wie Kaputtheit. Und Gott stellt dich dorthin und sagt, hey, mein Wasser, mein Geist, mein Leben strömt zu dir. Durch dich werde ich andere zu mir ziehen. Und durch dich werde ich die Wüste zum Leben bringen und pflanze, was Christus dir gegeben hat. Lass uns so in dieser Zeit leben, nicht gegen den Umbruch, sondern inmitten des Umbruchs. Lebendige, nicht nur Zeugen, sondern Lebensbeispiele des Christus sein. Amen. Beten wir noch? Ja, vielleicht könnt ihr noch dann das Lied nochmal singen, der Name Jesus. Wenn ihr Lust habt, dann steht doch mit mir auf und lasst uns noch beten. Und dann singen wir nochmal, besingen diesen Namen Jesus, der herrlichste und größte Name über allen anderen Namen. Und wir besingen ihn über unsere Familie, über unserem Leben, über unsere Straße, über unserem Ort, über unsere Verwandtschaft, gerade über den Situationen, die wir als Einöde, als Wüste empfinden, auch über unseren Gedanken, über unserem Herz, über das, was uns Mühe macht. Wir besingen den Namen Jesus. Und ich möchte dich einladen heute Morgen. Ich weiß, dass vom Geist Gottes her weiß ich, es sind Menschen in unserer Mitte, du spürst es ziehen, sagst, heute ist mein Tag. Einen Schritt zu machen und sagen, Jesus, sei du der Erlöser und der Herr meines Lebens. Komm in mein Leben. Egal, was dann passiert, es ist nur gut. Und hier stehen nachher nach dem Gottesdienst Leute, die sind bereit für dich zu beten, mit dir zu beten. Hey, lass es nicht raus. Heute ist dein Tag. Es sind ein paar von euch, die haben mit Drogen zu kämpfen. Das weiß niemand. Aber Gott sieht es. Und Gott sieht es nicht, um dich zu verurteilen, sondern er sieht es, weil er dich in Freiheit bringen will. Und dieses Unkraut nicht nur rausreißen, sondern was Neues in dich pflanzen will. Was Leben ist, was Zukunft hat, was dir Bedeutung gibt. Lass diesen Gottesdienst, lass diesen Tag nicht vorbeigehen, ohne zu sagen, Jesus, ich gebe dir das ab. Auch dann komm nach vorne und lass mit dir beten. Mach's fest. Es ist heute der Tag, wo Gott redet. Und vielleicht für viele von uns, ich weiß, viele von euch, die stehen mitten im Leben drin und ihr habt diese Herzenshaltung. Vielleicht ist auch heute Morgen wieder ein Zeitpunkt, während wir singen, wo du sagst, Herr, dein Name soll durch mich fließen, genau dort, wo ich bin. Ich umarme meinen Alltag. Ich habe manchmal solche Schwierigkeiten, aber ich habe verstanden heute, das ist deine Strategie, deshalb deine Gegenwart ist mit mir. Dein Geist ist auf mir und durch mich wirksam. Und ich sage Ja zu dem Platz, wo ich stehe. Und ich sage Ja, Herr, hier bin ich. Sende mich. Amen.